Danke, Jesus. Danke für deine Gegenwart. Danke, dass, Herr, dass du auferstanden bist und dass du lebst, dass du bei uns bist. Du bist hier im Raum, du bist dort, wo wir sind, wo deine Kinder sind, wo diejenigen sind, die ihr Leben dir hingegeben haben. Herr, und du gibst auch denen, die vielleicht auch dabei sind jetzt auch, ob sie jetzt zuschauen oder hier sind, Herr, die etwas empfinden, Herr, von etwas Göttlichem, von etwas noch nicht Erfahrbaren, Herr. Und wenn das nicht so ist, dann glaube ich, das wird noch kommen, Herr, dass du auch für die da bist, Herr. Dass du für jeden da bist, der, Herr, der offen ist für dein Reden, für deine Gegenwart, Herr, für deine Handreichung. Du bist gegenwärtig. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Amen. Amen. Guten Morgen allerseits. Schön, wieder einen so halbwegs vollen Saal zu sehen. Es sind ja so viele Lücken noch da. Es wird Zeit, dass sich da was ändert. Der Grünemeier, der hat auch mal gesungen, es wird Zeit, dass sich was dreht, ne? Und ich glaube, das ist auch so. Gestern habt ihr einen tollen Gottesdienst erlebt oder hier Lobpreis und Gebetsabend und Betungsabend. Und ich glaube, das ist einfach so ein Stück dessen. Es wird Zeit, dass sich was dreht. Es wird Zeit, dass wir wirklich etwas in Bewegung setzen. Und ich sehe auch das Bedürfnis. Und ich sehe auch, dass viele von uns einfach keinen Bock mehr drauf haben. Ich bin so dankbar, dass ich am 4.3. einen Termin habe beim Friseur. Ich kriege das nicht so selbst alleine wie viele Männer in meinem Alter. Die haben etwas weniger Haare. Aber es gibt auch Jüngere, die haben weniger Haare. Es gibt auch Ältere, die haben mehr. Aber der Punkt ist, ich habe einen Friseurtermin. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin dankbar für solche Sachen. Ich habe heute ein Thema für uns. Ich weiß nicht, ob ihr damit gleich was anfangen könnt. Ich will alles. Ich glaube, das gab es schon mal in der Werbung. Ich will alles, aber ich weiß noch nicht, in welchem Zusammenhang. Letztens, als ich mit Heike spazieren gegangen bin, da hatte ich einen Tag davor, hatte irgend so ein bisschen Husten gehabt und so einen ganz trockenen Hals. Und was passiert in dieser Zeit, wenn man hustet und trockenen Hals kriegt? Ne, so, boah, hier gleich. So ungefähr. Und dann habe ich nächsten Tag, als wir spazieren gegangen sind, habe ich Heike erzählt, ja, ist interessant. Also sobald man so diese Symptome irgendwie teilweise auch hat, dann macht man sich über bestimmte Gedanken. Und ich habe ihm auch bestimmte Gedanken gemacht, Tag davor, und dann habe ich ihr das erzählt. Also meine Gedanken waren, ich habe noch kein Testament gemacht. Das müssen wir unbedingt machen. Und dann müssen wir auch in eine Bank regeln, dass die Vollmachten da sind, damit wenn einer irgendwie sich verabschiedet, nach Hause geht, dass der andere an das Konto ran kann. Ne? Ganz wichtig. Und all solche Sachen, da überlegt man sich. Natürlich habe ich mir noch viel mehr überlegt. Ich habe auch nicht über alles gesprochen, was ich mir überlegt habe. Aber was mir wichtig geworden ist, und ich möchte euch das heute Morgen weitergeben. Als Jesus seine letzten Worte hatte, glaube ich nicht, dass er sich da hingesetzt hat mit seinen Jüngern und gesagt hat, naja, so Leute, schönes Wetter heute und so, wisst ihr, demnächst werde ich gehen, also jetzt in ein paar Minuten werde ich entrückt werden und macht euch keinen Kopf. Aber jetzt sind wir hier zusammen und gibt's was Neues? Habt ihr irgendwas zu erzählen und so? Ich glaube nicht, dass das so abgelaufen ist. Ich glaube, wenn man weiß, dass es der letzte Moment ist, den ich mit meinen Lieben, mit denen ich wirklich liebe, wenn es der letzte Moment ist, dann möchte ich ihnen etwas Wichtiges weitergeben. Dann möchte ich ihnen etwas weitergeben, was sie auf den Weg nehmen sollen. Dann möchte ich ihnen einfach deutlich machen, es ist jetzt die Zeit gekommen, wo ich gehen werde. Und ich glaube nicht, dass irgendein verliebtes Paar am Bahnhof, das sich verabschiedet, sich sagt, naja, okay, tschüss, schön war's. und so, sondern da sind Tränen, das sind Emotionen, das sind eine Verabschiedung, da ist etwas in jedem. Und ich glaube nicht, dass Jesus ein Pragmatiker war alleine, dass er nur Organisator war oder dass er sich irgendwo auf dem Papier halt nur irgendwie zurechtgefunden hat oder mathematische Formeln gewälzt hat oder irgend solche Sachen. Sondern ich glaube, er war auch voller Emotion, voller Liebe, voller Herzensleidenschaft und so. Und die letzten Worte, die er gesagt hat, und das kennen wir. Wir haben ja schon so oft diese Bibelstelle gelesen, aber da ist es mir bewusst geworden, wie wertvoll sie ist. Weil es die Worte sind, die er seinen Jüngern weitergibt und ihnen deutlich macht, was zu tun ist, was sie tun sollen, worauf sie aufpassen sollen. Und hier sind diese letzten Worte, Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und bis ans Ende der Erde. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Bleibt noch da, bis der Heilige Geist kommt. Bleibt, das sind die letzten Worte Jesu, wo sie physisch ihn wahrgenommen haben. Das ist das, was er ihnen als Abschiedsrede gegeben hat. Wartet darauf, bis die Kraft des Heiligen Geistes kommt, bis der Heilige Geist kommt. Und dann werdet ihr größere Dinge als ich tun. Dann werdet ihr mächtige Worte haben. Dann werdet ihr viele Menschen zum Glauben führen. Ihr werdet sie taufen und sie werden das Himmelreich stürmen. Ihr werdet meine Zeugen sein und ihr fangt etwas an, etwas Großes, etwas, was viel größer ist als ihr selbst, weil das wird über euren Tod hinausgehen. Das wird viele Jahrhunderte, Jahrtausende sich entwickeln. Jetzt gebe ich euch einfach den einen Rat. Das ist mein Vermächtnis an euch. Das sind meine letzten Worte. Das ist der Gedanke, der mich beschäftigt hat bis zu diesem Zeitpunkt. Und er sagt, ihr werdet Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Macht nichts ohne ihn. Macht nichts ohne den Heiligen Geist. Wartet, bis er kommt. Ich finde das gigantisch. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen aus dem 2. Könige, von dem König Joasch. Und ich möchte euch da ein bisschen etwas weitergeben. Ich lese auch gleich diesen Abschnitt. 2. Könige 13, 14 bis 19. Als Elisa bereits an der Krankheit litt, die zum Tode führen sollte, wobei kleine Anmerkung hier, diejenigen, die erfüllt sind vom Heiligen Geist, und in Krankheit sind, sie wissen, an welcher Krankheit sie sterben werden und an welcher Krankheit nicht. Ich möchte das nur als kleine Fußnote weitergeben. Warum, das werdet ihr noch merken, aber das ist nicht das Thema an sich, nur eine kleine Fußnote. Als Elisa bereits eine Krankheit litt, die zu seinem Tod führen sollte, besuchte ihn König Joasch von Israel und weinte um ihn. Mein Vater, du Streitwagen und Wagenlenker Israels, klagte er. Bis hierhin erstmal. Lass einfach den Text noch stehen. Bis hier erstmal. Was heißt das? Was ist eigentlich hier passiert? Also König Joasch ist ein König, der nicht besonders gottesfürchtig ist. Sein Vater war es nicht und das hat sich so durchgezogen durch die ganzen Könige und das war einfach, sie haben andere Götter in ihre Mitte zugelassen. Er hat angefangen auch das goldene Kalb anzubeten, einfach aus kulturellen Gründen. Er hat sich der Welt angepasst, er hat sich der Umgebung angepasst, er hat sich dem Volk angepasst. Da waren also nicht nur Israeliten, da waren auch anderes Volk und sie haben ihre Götter mitgebracht. Sie haben ihre kleinen Buddhas und ihre kleinen, was weiß ich, den Shivas und Mauams und was weiß ich mitgebracht. Und da ist es halt letztendlich so, dass das gehört zu unserer Kultur. Das gehört auch zu uns. So, nichts gegen die anderen Menschen, aber wir müssen ja nicht alles mit ihnen teilen. So, ohne Frage. mache ich mir da ja nichts vor. Auch wir sind in einer Gesellschaft, in einer multikulturellen Gesellschaft, und wir müssen darauf aufpassen, was wir in unserer Gesellschaft glauben und was wir annehmen und was wir nicht vermischen dürfen. Da müssen wir aufpassen, dass wir eine Basis bleiben an dem, was wir glauben, dass wir daran festhalten. Wir können das nicht verweichen, vermischen und so. Das geht nicht. Also alle bisschen. Das hat nichts mit Toleranz zu tun. Ich liebe andere Menschen aus anderen Völkern und aus anderen Glaubensrichtungen. Und so. Die Menschen liebe ich, aber ich muss ja nicht alles lieben, was sie tun. Das hat ja nichts damit zu tun. So, mit ist der König halt, aber weil er ja nun König ist und weil er nun König des ganzen Volkes ist und des einen und des anderen, kann er ja den einen nicht bevorzugen und den anderen benachteiligen. Und somit hat er sich auch so eine kleine Ebene des der Mittelmäßigkeit angeeignet. Aber er weiß eins. Das größte Problem, was er hat, Elisa ist ein Prophet. Ihr kennt ihn ja schon von König David. Elisa ist ein Prophet und dieser Prophet ist ein gottesfürchtiger Prophet und er weiß ganz genau, was los ist in Israel. Was ist da gewesen? Das sind kleine Eroberungen gewesen, das ist eine große Eroberung und da sind dann so kleine Banden gewesen, die drumherum im ganzen Land sich hingestellt haben auf ihren Streitwagen und haben kleine Dörfer erobert. Und diese kleinen Dörfer, da wusste man ja nicht, okay, wenn du jetzt eine israelische Truppe hast oder irgendwelche Kriegstruppe, Soldaten hast, die können nicht von einer Stadt, was weiß ich denn, innerhalb kurzer Zeit in der anderen Stadt. Sie hatten keine Streitwagen, sie hatten keine Pferde, sie mussten zu Fuß latschen. Bis sie in das Dorf gekommen sind, sind da ja schon einige Zeit vergangen und das Dorf wurde schon geplündert und kaputt gemacht. Das ist die Situation, in der Joasch gelebt hat. Aber da war auch ein Prophet, Elisa. Und Elisa wusste wohl, wo sie angreifen werden. Und als Prophet, was macht er als Prophet? Er geht zu dem König oder zu den Soldaten und sagt, liebe Leute, passt auf, die Streitwagen werden von der Eroberungsmacht, sie werden da oder da hingehen. Und sie werden dort die erobern. Das ist der Prophet, der wusste ganz genau, weil Gott zu ihm geredet hat. Und also ist er den Aramäern entgegengegangen oder sind die Leute, die Fußsoldaten, sind dem schon entgegengegangen und wussten ganz genau, welche Dörfer sie erobern werden. So, und jetzt verstehen wir das vielleicht, warum Joasch das sagt. Und er sagt und weint und sagt, Mein Vater, du Streitwagen und Wagenlenker Israels, du bist der Einzige, der uns die Fähigkeit gibt, so schnell wie möglich da zu sein, auch wenn wir keinen Streitwagen und keine Pferde haben oder irgendetwas, aber du gibst uns die Möglichkeit, gleich da zu sein, weil du bist von Gott gesandt. Und da hat er natürlich als König seinen besten Propheten, er verliert ihn, er stirbt und jetzt kommt der Prophet und gibt ihm eine Anweisung. Seine letzten Worte. Erinnern wir uns daran. Was passiert? Elisa wies ihn an. Hol einen Bogen und ein paar Pfeile. Der König holte sie. Elisa befahl dem König von Israel, spann den Bogen. Der König legte seine Hand an den Bogen und Elisa legte seine eigene Hand auf die Hände des Königs. Dann befahl er, öffne das Fenster nach Osten, also das ist die Richtung, wo die Aramäer waren, Damaskus, glaube ich. Der König öffnete das Fenster, schließlich sagte er, schieß. Und der König schoss den Pfeil ab. Da prophezeite Elisa, das ist der Pfeil der Rettung des Herrn. Dieses Wort Rettung ist eine Zusammensetzung, das kommt auch in dem Wort Jeschua vor. Also das ist dieses Wort, das ist die Wortwurzel Jeschua, die Rettung, der Retter. Das ist auch schon ein prophetisches Wort, ein prophetischer Segen. Das ist der Pfeil, das ist der Segen Jesu, der wird kommen. Dieser Pfeil wird kommen. Das ist schon ein bisschen, klingt hier durch. Ne? Er schoss und der König schoss den Fall ab. Da prophezeite Elisa, das ist der Fall der Rettung des Herrn. Also Jesus ist der Retter. Jesus ist die Rettung. Er bringt den Sieg über Aram. Denn du wirst die Aramäer bei Afek endgültig besiegen. Jetzt geht's los. Nun nimm die übrigen Pfeile und schlage sie auf den Boden. Der König nahm sie und schlug dreimal damit auf den Boden. Dann hörte er auf. Sehr würdevoll und königlich. Ich würde jetzt, wenn ich die Pfeile, ich hatte ja eigentlich vorgehabt, die mitzunehmen von Johanna, die hat ja so einen Bogen und Pfeile. Da kommt er ganz königlich und ganz hochwürden und so. Ne? Und eins, zwei, drei. Ganz fein und elegant, wie so ein König das so macht. Nichts übertreiben, zu schön an der, in der Mittelmäßigkeit bleiben. Da wurde der Mann Gottes zornig. Du hättest 5 oder 6 Mal auf den Boden schlagen sollen, rief er. Dann hättest du Aram für immer vernichtet. Nun wirst du es nur 3 Mal besiegen, oder? Ja. Nun wirst du es nur 3 Mal besiegen. Mein Thema heute ist, ich will alles. Ich will alles. Versteht ihr, wie schnell wir dahin kommen, dass wir in unserer Gesellschaft, in unserem Alltag, wie schnell wir uns anpassen und wie schnell wir die Dinge, die Gott uns anbietet, vernachlässigen. Wie schnell wir anfangen zu diskutieren, braucht man das? Tut das Not? Brauchen wir die Gaben des Heiligen Geistes? Lass mal die anderen das machen. Lass mal diese Beter und diese Charismatiker und die sich da, was weiß ich denn, die immer ihre Hände heben und was weiß ich, was in komischen Sprachen so Schischkebab-Zeugs da erzählen, ne? Lass mal die das machen. Ich will ja einfach mal hier so ein bisschen, auf einem Oberfläche mitschwimmen. Das funktioniert aber bei Gott nicht. Du brauchst die Kraft des Heiligen Geistes. Du brauchst die tiefe geistliche Erfahrung mit Gott. Wann haben wir das letzte Mal richtig die Gegenwart des Heiligen Geistes erlebt? In der Fülle und der Kraft, wo es nicht irgendwie komisch wirkte. Wenn prophetische Rede kam, wenn Heilungsgebet kam, wenn etwas offenbart worden ist, wo sich Böses befindet und darauf hingewiesen worden ist. Wo passiert das noch? Ich bin so dankbar für eine tolle Band und ich glaube, jeder von uns, und wir sind so dankbar für den gestrigen Tag. Und ich glaube, da muss sich mehr drehen, da muss mehr in Bewegung kommen, da muss nicht nur die musikalische Qualität, was ich so empfinde, die musikalische Qualität, sie steigt, aber diese jungen Leute, bei ihnen steigt auch die geistliche Qualität. Ich weiß nicht, ob ihr das wahrnimmt, aber ich nehme es wahr. Ich sehe Vorreiter, ich sehe, wie der Herr seine Hand bewegt auf die, die bereit sind, das zu erleben und zu erfahren. Nicht über die, die nur gerne darüber reden, sondern die es wollen. Das möchte ich einfach deutlich machen. Letzte Worte Jesu. Was sagt er? Ihr werdet Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Wann haben wir das letzte Mal die Kraft des Heiligen Geistes empfangen? Wann waren wir in der Vollmacht und der Kraft ein Zeugnis in dieser Welt? Das heißt ja nicht letztendlich ein Vorbild. Ein Zeuge zu sein, ist jemand, der die Dinge tut, die Jesus getan hat. Ein Zeuge ist in diesem Zusammenhang auch jemand, der ein Jünger Jesu ist. Ist auch jemand, der auch sich den Mut aneignet und auch wenn er irgendwie ihm das merkwürdig kommt, aber zu Nachbarn oder was weiß ich, wen auch immer, keine Ahnung, sucht euch jemand aus, der noch nicht eine Beziehung mit Jesus hat und einfach auf eine selbstverständlichen, normalen Art sagt, wenn er gefragt hat, man muss ja auch nicht mal mit der Tür ins Haus fallen, aber man wird gefragt, was ist denn das für ein Haufen, wo du da hingehst, was ist das für eine Kirche? Ich meine, das ist doch schon immer ein Einstieg. Also wenn ich irgendwann jemand sage, ich bin Pastor, dann erst mal stumm und dann werde ich mal, ja, ich gehe auch mal in die Gemeinde, in die Kirche. So Weihnachten oder Ostern, keine Ahnung und so. Aber es ist irgendwie nicht so meins, die Kirche. Ja, meins auch nicht. Aber ich weiß, meins ist Jesus. Die Kirche ist ein Ort, wo die Gläubigen zugerüstet werden zu guten Werken. Epheser 4, Vers 12, 13, keine Ahnung, so da hinten. Also auf alle Fälle zwischen 11 und 13. Da werden wir zugerüstet mit der Kraft des Wortes, da werden wir zugerüstet mit dem Heiligen Geist, da werden wir zugerüstet und werden Zeugen sein, Zeugen Jesu sein. Und in der Kraft des Heiligen Geistes. Wenn wir uns zurückhalten, wenn wir so elegant wie Joasch, ich brauche nicht so viel, nur dreimal. Was passiert dann? Was passiert dann? Wir werden nicht siegreich sein. Wir werden vielleicht für einen Moment, so der Kick für den Augenblick, wir werden vielleicht für den Moment siegreich sein, aber wir werden den Sieg nicht davontragen können. Warum? Weil wir nicht bereit waren, alles anzunehmen. Weil wir nicht bereit waren, die Fülle Gottes anzunehmen. Weil wir nicht bereit waren, die Kraft Gottes aufzunehmen. Wenn wir Kraft empfangen, dann werden wir den Feind in die Flucht schlagen. Wenn wir die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, dann werden wir den Feind in die Flucht schlagen. Und ich warne dich sogar davor, mach es nicht einfach so Larifari. Du wirst den Feind nicht besiegen oder nicht in den Flug schlagen können. Besiegen wird ihn Jesus. Aber du wirst ihn in die Flucht schlagen können, nur dann, wenn er sieht, dass der Heilige Geist in dir eine Leuchtkraft hat, dass du erfüllt bist, dass du in der Kraft des Heiligen Geistes bist, dass du bereit bist, dich ihm entgegenzustellen. Ich weiß, es ist vielleicht nicht unbedingt die attraktivste Predigt, aber ich möchte uns einfach deutlich machen, es wird Zeit, dass sich was dreht. Und es ist Zeit und wir leben in einer finsteren Welt. Wir leben in einer Welt, wo wir darüber nachdenken, was sind unsere letzten Worte. Wo wir darüber nachdenken, was passiert in dieser Welt. Wo wir nicht mehr Orientierung haben und wenn wir nicht in der Kraft des Heiligen Geistes sind, dann wird auch die Kirche für die Welt keine Orientierung sein. Aber die Kirche soll ein Orientierungspunkt, die Gläubigen sollen ein Orientierungspunkt für die Gesellschaft sein, damit sie wissen, dass es etwas Stabiles gibt, dass es etwas Sicheres gibt, dass hier etwas nicht Fundamentales, so viel Fundamentalistische, was weiß ich, denn Kriegsmacherei, sondern da gibt es da gibt es Menschen, die Jesus lieben und die dich lieben. Und das ist eine Basis, auf die man aufbauen kann. Die Welt braucht die Kirche heute mehr denn je. Sie braucht die Gemeinde Gottes mehr denn je. Du brauchst nicht bei Gott zaghaft sein. Das wäre wie wenn mein Sohn zu mir kommen würde und ich würde ihm sagen, das kriegst du ja aber nicht. Wo bist du? Da oben. Aber Beispiel. Ich schenke dir ein Auto und du sagst, ach Papa, nein, das brauchst du nicht. Batterie reicht auch. So leben wir. So ein bisschen Batterie, ne? So ein bisschen, damit wir in Bewegung kommen, dass wir noch wahrnehmen, dass wir Christen sind oder dass das irgendwo, ich will nicht das überziehen, aber ich möchte euch deutlich machen, wenn Gott uns alles anbietet, warum sind wir so zaghaft? Wir diskutieren, ob man sich als Erwachsener taufen lassen sollte oder ob man die Gaben empfangen sollte oder ob man in Zungen reden sollte. Was sind das für Diskussionen? Ich verstehe sie nicht. Also ehrlich gesagt, ich verstehe sie überhaupt nicht, weil ich verstehe nicht, warum, wenn ich etwas angeboten bekomme, was Gott mir anbietet, was gesegnet, was voller Herrlichkeit und voller Heil ist, warum ich sage, ja, aber ich weiß ja, ob ich das nötig tut, ob ich das brauche, weiß ich nicht. Das ist eben so der Punkt, wo ich das, da kriege ich, da weiß ich nicht, kann ich nicht. Wir bringen uns durch mangelnde Ausdauer um den Sieg. Das ist auch ein anderer Punkt. Manchmal hören wir mittendrin auf. So wie Joasch. Klopft dreimal auf den Boden. Ja, Herr, jetzt musst du aber auch schon alles gemacht haben, ne? Wir beten mal, was weiß ich denn, mal eine Woche oder zwei. Ja, Herr. Also jetzt wird's langsam müde. Jetzt wird's langsam anstrengend. Er könnte hier nicht noch eine Stunde mit mir wachen. Nö, jetzt bin ich müde. Nee, manchmal soll man so lange schlagen, nicht nur manchmal, immer, so lange daran festhalten, bis Gott eine Antwort gibt. Ich weiß nicht, ob uns das bekannt ist, dass auch Gott redet. Also das heißt, wenn ich für etwas einstehe, wenn ich für etwas bete, wenn ich für etwas glaube, wenn ich etwas bewegen will, wenn ich meine Position in der Kraft des Heiligen Geistes nutzen will und Menschen dienen soll, dann muss ich mich vor Gott stellen, so lange, bis Gott eine Antwort darauf gibt. Ich kann nicht sagen, naja gut, also das war es wohl nicht. Also da war es bestimmt irgendwo nicht richtig, weil Gott hat nicht darauf geantwortet, den kümmert das anscheinend nicht. Also hört mal mittendrin auf. Wie viel Segen haben wir uns dadurch verbaut? Wie viel Frust haben wir uns damit angeeignet? Wo wir vielleicht angefangen haben, richtige Wege zu gehen, richtig anfangen zu beten, richtig anfangen, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Ich meine nicht beten als irgend so ein Ritual, so ein Kulturritual der Christen, die das sowieso immer so machen, beten und das Ganze, sondern wirklich eine inbrunstige Zeit oder eine Zeit einfach, wo ich Gott suche, wo ich einfach mit Gott Gemeinschaft haben will. Weil er ist doch mein Retter. Er ist doch derjenige, der mich aus der Welt errettet hat. Er ist doch derjenige, der mir die Ewigkeit versprochen hat. Er ist doch derjenige, der mir deutlich macht, dass wenn ich, so wie Johannes 3 das deutlich macht, wenn ich mein Leben ihnen hingebe, dann werde ich von Neuem geboren. Und wenn ich von Neuem geboren bin, dann ist das eine Übergangszeit und die Ewigkeit ist meine Hauptzeit. Das heißt, hier auf dieser Welt lebe ich ein Leben, das natürlich mit allen Schwächen und mit allen Krankheiten und mit allen Widerständen zu tun hat. Aber da werde ich ewig leben. Du kannst nicht ewig leben, wenn du überzeugt bist, dass du ewig auf der Erde bleiben wirst. Du kannst nicht in den Himmel, du kannst nicht in der Ewigkeit ohne Schmerz und mit Freude in der Ewigkeit leben, wenn du dir nicht darüber Gedanken machst, dass du sterblich bist. Und deswegen, warum habe ich diesen kleinen Gedanken noch mit reingenommen, dass ein Prophet weiß, was zu seinem Tod führt und was nicht? Es gibt Dinge, die führen auch in unserem Leben zum Tod. Ist so. Das werden wir nicht umgehen können. Wir werden nicht in unserem physischen Leib, so wie wir hier sind, ewig leben. Werden wir nicht. Ist vielleicht neu, aber werden wir nicht. Wir werden erneuert werden. Wir werden sterben und dann werden wir von neuem, wir werden auferstehen durch Jesus und dann werden wir in einen neuen Leib gepackt. In diesen werden wir es nicht. Da bin ich auch dankbar. Ja, da kannst du lachen, ne? Ja, Rückenschmerzen gestern. Oh. Aber nicht deswegen, sondern ja, habe ich ein bisschen was gearbeitet und das ist nicht meins. Das Arbeiten geht so. Okay, ihr seid wieder da. Unser Aram oder dieser Feind ist da draußen. Er ist nicht hier drinnen. Und mit diesen Gedanken möchte ich abschließen. Unser Aram, die Welt ist unser Aram. Da ist der Feind. Nicht der Mensch ist der Feind, sondern das, was er aus ihm gemacht hat. Und die Menschen können sich nur an den Menschen orientieren, die fest in ihren Glauben und Überzeugungen sind und in Liebe sind, nicht in irgendeiner Gewalt oder Gewaltvorstellung, sondern in Liebe sind. Das ist etwas Attraktives und das wollen alle. Menschen wollen Attraktivität. Und du kannst Attraktivität durchleben, nicht durch äußeres Schminken, sondern durch inneres Wesen. Durch Herzlichkeit, durch Liebe, durch Zurückhaltung, durch nicht irgendwie auffällig irgendwie, keine Ahnung, so ein Party-Freak sein. Unser Aram ist da draußen. Du weißt nicht, wie du siegreich sein sollst? Dann bete, dass die Kraft des Heiligen Geistes kommt. Dann bete, dass du wirklich erfüllt bist. Und hör nicht auf zu schlagen mit diesen Fallen, bis du das bekommen hast, was du von Gott erwartest. Oder zumindest eine Antwort darauf bekommen hast. Warum sage ich das mit Elisa? Weil er weiß, dass er diese Situation, seine Zeit ist vorbei. Und dieses Bild von Elisa und Joasch ist ein Bild von Jesus und uns. Und an uns ist es, ob wir siegreich sein werden gegen den Feind oder ob wir fallen werden. Warum sage ich das? Elisa sagt, jetzt gehe ich und ich überlasse dir die ganze Verantwortung. Und du sagst dir, oh Mist. Aber was hat er gemacht? Elisa hat ihn nicht ohne Ausrüstung zurückgelassen, sondern er hat seine Hand auf ihn gelegt und hat ihn ausgerüstet mit der Kraft, mit der Jeschua-Kraft. Er hat ihn ausgerüstet mit dieser Kraft zu sagen, du wirst siegreich sein. Diesen Segen hat er ihm mitgegeben. Eine Zeit lang hat er das durchgehalten und dann ist er wieder abgefallen. Das ist die Geschichte von ihm. Was ist deine Geschichte? Was wird mit dir sein? Wo wirst du sein? Du brauchst Tools, damit du weißt, was du von Gott empfangen sollst. Dann lies mal 1. Korinther 12. Da ist eine ganze Gabenliste. Dann lies das, was Manuel immer wieder wiederholt von Galater 5, 22, 23, 24. Da wirst du dann erleben, was es eigentlich bedeutet, was da eigentlich an wunderbaren Dingen drin sind. Was es Wunderbares gibt, wofür du beten sollst. Such es dir aus, da ist ein ganzer Katalog drin. Natürlich gibt der Geist, wie er will. Das Problem ist, was wir eigentlich vermasselt haben, und da nehme ich mich in Schuld, als Schuldigen. Was wir vermasselt haben, ist, dass wir geglaubt haben, dass das nur dafür ist, damit wir in den Gottesdiensten, in den Kirchen, da drinnen, also in diesem Raum, uns austoben können. Da hat also einer ein prophetisches Wort, da hat einer ein Heilungsgebet, da hat einer... Diese Gaben sind nicht nur für hier, sie werden erst richtig wirksam, wenn du da draußen bist. Du brauchst hier drinnen keine Pfeile und keinen Bogen und keine Schlachtrufe und alles das. Das ist witzlos. Da draußen brauchst du sie. Da ist der Feind. Und ich betone nochmal, es ist nicht der Mensch, der Feind ist, sondern die Denkweise, das, was der Feind aus dem gemacht hat. Wir können nur, wenn wir kämpfen, Siege erlangen. Wir können, und unser Sieg ist, Menschen für Jesus gewinnen. Dass sie anfangen, Gott anzubeten, dass sie anfangen, Jesus anzubeten. Da draußen will Gott heilen. Er will da draußen Wunder tun. Er will da draußen deutlich machen, dass er heute noch redet. Wisst ihr, wie interessant das ist? Ich habe das letzte Mal mitgekriegt, als mich jemand wie so ein Bus angeguckt hat, gesagt habe, wisst ihr, bei uns redet Gott. Wie redet Gott? Ja, er redet zu uns. Wie redet er zu euch? Also so richtig so? Nein, in unserem Herzen. Ja, woher weißt du das? Ja, dann erklär es ihm mal. So, damit schließe ich. Du darfst nicht zaghaft sein, das ist meine Message. Ich will alles. Ich will alles. Ich will alles. Heute Abend wollen wir ins Gebet gehen und wollen das Abendmahl miteinander teilen im Instagram. Ist egal, was für ein Medium das ist. Ich will alles. Ich will nicht das Instagram, aber ich will Gott. Und ich will mit euch alles. Ich will nicht alleine alles. Das ist doch doof. Ich will mit uns gemeinsam alles. Ich will diese Region für Jesus gewinnen. Ich will das. Willst du das auch? Willst du Ortenau für Jesus gewinnen? Fangen wir mal klein an. Ja. Ich habe ja noch nicht gesagt Baden-Württemberg oder Deutschland oder die Welt oder was weiß ich. Lass uns mal in Ortenau anfangen. Das ist vielleicht unser Samarien, Judäa, keine Ahnung, die ganze Welt kommt dann. Der Herr segne euch damit. Vater im Himmel, lass uns aufstehen. Vater im Himmel, gib uns wirklich, Herr, den Zugang, Herr, im Verständnis und im Eifer. Ganz besonders im Eifer, dass wir nicht aufgeben, dass wir nicht uns irgendwo so, ja, lässig mal ein bisschen klopfen, ein bisschen Christ, ein bisschen dies und das. Herr, ein bisschen, ein bisschen lau, ein bisschen nicht kalt und nicht heiß. Herr, irgendwas dazwischen, Herr, das ist dir nicht unbedingt dein Lieblingsgedanke. Lass uns, Herr, wirklich eifrig sein. Lass uns nicht, Herr, mutlos werden. Lass uns nicht aufgeben. Und ich bete, dass dieser Segen auf uns kommt, dass die Kraft deines Heiligen Geistes auf uns kommt, dass wir dieses Erlebnis der Kraft des Heiligen Geistes, so wie es die Jünger gehabt haben, dass wir sie immer wieder erleben. Und das ist nicht eine einmalige Geschichte und der das behauptet, ist ein Lügner. Das ist der Feind, der uns einreden möchte. Ja, das war damals vor 2000 Jahren bei den Aposteln. Ihr habt sowas nicht mehr. So ein Quatsch. Wir können tagtäglich die Kraft des Heiligen Geistes erfahren. Wir können tagtäglich die Zurüstung Gottes erfahren. Wir können tagtäglich Heilungen, Wundern, Befreiungen, all diese Dinge erfahren. Und die Welt braucht sie. Und wenn wir sie ihnen nicht geben, dann machen wir uns daran schuldig. Wer nicht bittet, der wird auch nicht empfangen. Danke, Jesus. Und ich bete auch diejenigen, die jetzt zugeschaut haben oder auch hier sind, die auch diese Botschaft wahrnehmen. Wir werden nicht in diesem Körper ewig leben. Wir müssen sterben, damit wir ewig leben. Und wenn du heute da bist und sagst, hey, ich möchte Ewigkeit, nicht aus Angst, sondern ich möchte diesen Gott. Ich möchte diesen Gott erleben. Ich möchte diese Kraft des Heiligen Geistes erleben. Ich möchte diese Wunder und Zeichen sehen. Ich möchte Gott hören. Ich möchte hören, wie er zu mir redet. Ich möchte mit ihm gemeinsam an der großen Sache dran sein. Danke, Jesus. Dann darfst du heute ein Gebet sprechen. Und das kannst du mir gleich auch nachsprechen. Und ihr hier, die ihr seid, dürft das auch mit nachsprechen. Herr Jesus, ich möchte dir heute bekennen, dass ich an dich glaube und ich mein Leben in deine Hand legen möchte. Vergib mir alle meine Schuld, vergib mir mein Unglauben, meine Vergangenheit. Ich möchte zu dir gehören in aller Ewigkeit. Amen. Amen.